OK im Gespräch. Zwischen Küste und Klönschnack.
Man muss im Leben auch mal Entscheidungen treffen, die schwer fallen und die auch wehtun, aber die sich hinterher als richtig erweisen. Dithmarschen war für mich jetzt nicht mehr das Wunderland, sondern ich habe immer gesagt, es ist ein Wunder, dass ich hier nicht verhungert bin. Das ist meine größte künstlerische Leistung hier in Dithmarschen. Horst Janssen hat mal gesagt, als Radierer ist man ein freier Mensch. Man kann sich den Krebs aussuchen, den man haben will. Wenn man mit Salpetersäure ätzt, dann kriegt man Lungenkrebs. Und wenn man mit Eisen-3-Chlorid ätzt, dann kriegt man Magenkrebs. Ja, und so liefen dann in Kiel in der Uniklinik später die Gespräche ab, als man mich nach möglichen Ursachen, krebserregende Substanzen und so weiter fragte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OK im Gespräch. Heute haben wir einen besonderen Gast, Jens Rusch, Künstler, Freidenker, engagierter Mensch und seit heute 75 Jahre alt. Der Anlass dieser Sendung ist neben seinem Geburtstag die aktuelle Ausstellung im Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf mit dem Titel Von Göttlichem und Gottlosen sowie die Schimmelreiter-Ausstellung im Heimatmuseum Marne. Aber wir wollen heute nicht nur über Kunst reden, denn Jens ist auch bekannt für sein ehrenamtliches Engagement, zum Beispiel bei der Watt-Olympiade, einer ziemlich schrägen, aber erfolgreichen Benefizveranstaltung für Krebspatientinnen und Patienten. Und auch das ist ein persönliches Thema. Jens hat selbst eine Krebserkrankung durchlebt und ist damit sehr offen umgegangen. Jens, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum heutigen Geburtstag. Wie fühlt sich denn die 75 an?
Ja, wenn man die ganzen Malesen, die ich überwunden habe, Krebs und so weiter, vor Augen hat, dann ist das schon, ja, da muss man schon demütig und dankbar sein. Da sind mir 25 Jahre geschenkt worden und es ist schön, dass ich das jetzt auch alles reflektieren kann bei leidlicher Gesundheit. Und ich denke auch oft daran zurück, wie das alles hier mal angefangen hat in Dithmarschen. Ich bin 1950 in Neufeld geboren. Mein Vater war Fischer und der fluchte, wenn Sturm war, dann konnte er nicht raus auf See. Also insofern habe ich Udo Lindenberg auch im Tornister. Und unser Nachbar, der war auch Fischer, der hieß Hermann Schlecht und der hatte einen kleinen Kutter. Und als ich 5 Jahre alt war, da war ich in der Schule, es war eine zweiklassige Dorfschule in Tatrepel. Da habe ich meine kosmopolitische Bildung erworben. Ich war aber der Kleinste und der Jüngste mit 5 Jahren. Ich bin also so ein bisschen an der Schwelle zum 16. Lebensjahr eingeschult worden. Da war ich der Prügelknabe. Und wir hatten einen Nachbarn, einen Bauernsohn, der hatte einen höllischen Spaß daran, mich immer am Schulweg abzupassen und mich zu verprügeln. Und wenn ich dann heulend nach Hause kam, dann nahm mich dieser Fischer Hermann Schlecht auf den Schoß und begann zu zeichnen. Und der konnte aber nur Fischfutter und Pferde. Und ich habe die dann immer nachgezeichnet, 5 Jahren. Und habe dann nicht mehr geweint und wurde ruhig. Das war also der Beginn meiner Therapie, meiner Maltherapie, wenn man das so sehen will. Wurzeln werden ja sehr früh gesetzt. Und in diesem Lebensalter wurde ich zum ersten Mal damit im Zeichnen konfrontiert. Gewann Freude daran und habe es dann auch niemals aufgegeben. Niemals in meinem Leben. Und es hat auch diesen therapeutischen Hintergrund behalten. Ja, dann sind wir nach Brunsbüttel gezogen und. Dann habe ich hier, wie es eben vorgeschrieben war, nach Abschluss der Volksschule, so hieß es damals, heute würde man Grundschule sagen, ich habe nicht mal die mittlere Reife. Und meine Lehrer hatten versäumt, meinen Eltern zu erzählen, dass man Kunst auch studieren kann. Da habe ich dann eine Elektrikerlehre gemacht hier in Brunsbüttel bei der Firma Alf und war unzufrieden, wurde depressiv, war auch am Ende richtig in Suizidgefahr, Drogen spielten auch eine Rolle. Das war ja gerade so ja, 66 herum. Es war eine sehr aufwühlende Zeit und es gab eine ganze Reihe von Gründen, Dithmarschen für eine Weile zu verlassen. Ich hatte einen Freund, der war Radiologe in Heide am Westküstenklinikum und der hatte Multiple Sklerose und keine Illusion. Und der war nach Spanien gezogen, um dort zu sterben, also ohne Allüren und ohne da großes Aufhebens rumzumachen. Das war eben sein Lebensplan. Wir hatten hier zusammen Musik in Dithmarschen gemacht. Er spielte Keyboard, ich spielte Gitarre. Und er war nun da unten alleine und schrieb mir permanent, komm hier runter, damit wir wieder zusammen Musik machen können. Ich war noch nie im Ausland gewesen und habe mich dann aber irgendwann in den Europabus gesetzt. 170 D-Mark, Gastarbeiterbus, Bus runter nach Spanien, verfehlte ihn dort, wusste auch nicht genau, wo er wohnte, nämlich weit draußen in den Campos, Finca El Mandem, ohne Strom, ohne fließendes Wasser, eine kleine Acequia floss da vorbei. Aber es war idyllisch, es war schön rundherum, blühende Orangenhaine. Ich fühlte mich da sofort wohl. Und es gehörte nicht viel Überredenskunst dazu. Klaus Woermann hieß er, sagte dann, man muss im Leben auch mal Entscheidungen treffen, die schwerfallen und die auch wehtun, aber die sich hinterher als richtig erweisen. Und dann habe ich von dort unter seinem Einfluss gekündigt, ganz frech, habe nach Deutschland geschrieben, macht euren Kram alleine und bin dann dort geblieben. Und dann fing mein Leben an, sich kolossal zu verändern. Der Klaus hatte einen kleinen Bücherschrank und da waren ausschließlich Bücher von Arno Schmidt drinnen. Den hatte ich noch nie gelesen. Mein Bildungshorizont war bei Karl May irgendwo begrenzt geblieben. Und jetzt Arno Schmidt. Ein völlig neuer Kosmos. Nicht einfach flüssig zu lesen, den muss man sich erarbeiten. Und ich verstand vieles nicht. Und ich hatte ein Taschenbuch in der Hand. Es hieß Tina oder über die Unsterblichkeit. Und da kam eine Passage drin vor, eberhartig oder auch schlotternd, das habe ich noch abgespeichert irgendwo. Und ich sagte dem Klaus, das musst du mir jetzt mal erklären. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Und er antwortete, den kannst du selber fragen. Der heißt Eberhard Schlotter, der wohnt hier in Altea, 7 Kilometer Fußmarsch entfernt. Frag ihn einfach selber. Ja, und ich als dummbatziger Dithmarscher Junge, das Taschenbuch in die Hand genommen, schulterlange Haare, ziemlich abgetakelt, stand dann plötzlich klopfend bei Schlotter vor der Haustür und der hatte sich ziemlich abgeriegelt. Er hatte Angst vor Touristen, hatte Angst vor Kunstfreunden in Anführungsstrichen und er wollte einfach nur arbeiten. Und ich habe wohl irgendwie einen glücklichen Moment erwischt. Er stand plötzlich in der Tür und sagte, ja, was kann ich für Sie tun? Und ich hatte dieses Taschenbuch in der Hand und zeigte darauf, das müssen Sie mir jetzt erklären. Und er war völlig verblüfft, aber auf dem Taschenbuch stand eben Arno Schmidt drauf. Und mir ist jetzt natürlich klar, das war meine Eintrittskarte in eine völlig, völlig neue Welt. Ich durfte dann 7 Jahre lang einen kleinen Campingplatz in seinem Atelier aufklappen. Er hatte mich gefragt, was machen Sie denn beruflich? Und ich habe gesagt, ich mache das Gleiche wie Sie. Und das war natürlich mega frech und überheblich. Aber er hat das einfach geschluckt und brachte mir dann bei, wie man Arno Schmidt lesen muss. Ich darf mal kurz eine kleine kurze Passage erwähnen, damit man das ein bisschen versteht. Es kam also dort ein Satz drin vor, und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Sie wartete unter dem H des Haltestellenschildes. Jeder kennt diese gelben Schilder mit dem H dann drin. Und ich verstand das nicht, was das im Kontext jetzt für eine Bedeutung hatte. Und er sagte mir dann, Lesen Sie das mal mental laut, also ohne tatsächlich laut zu werden, im Kopf aber das phonetisch zu lesen. Eine Lesart, die mir völlig neu war. Wenn man das macht, kommt aus dem H des Haltestellenschildes das Wort Hades hervor. Also eine zweite Leseebene. Und wenn sich die einem erschließt, hat man praktisch in dem Buch zwei Geschichten, die übereinander gelagert sind. Und wenn man an bestimmten Stellen die Schnittmenge hinzuzieht, kommt sogar noch mit ein bisschen Glück eine dritte Geschichte dazu. Das ist dann meistens mit Zitaten durchsetzt und man muss sehr viel Sekundärliteratur bewältigen. Und mir erschloss sich also in kürzester Zeit ein völlig neuer, gebildeter literarischer Kosmos, dem ich eigentlich persönlich gewachsen war. Sowas hatte mir hier in Dithmarschen niemand beigebracht. Und dann wurde ich auch in dem Haus konfrontiert mit einer gehobenen Form von Bildungsbürgertum, denn dort haben sich Schriftsteller die Türchen hier in die Hand. Peter Rühmkorff habe ich kennengelernt, Ernst Schreuder und viele, viele andere auch. Das war dort gang und gäbe und ich stand immer ganz kleinlaut daneben und hörte mir dann die wirklich profunden, hochliterarischen Gespräche an und schämte mich. Ich schämte mich einfach. Ich hatte einen Bildungskomplex. Und ich habe inzwischen gemerkt, dass dieser Bildungskomplex auch mein wichtigster Antrieb geworden ist. Und ich sage heute immer, lasst mir um alles in der Welt diesen Bildungskomplex. Das ist mein Motor, denn ich entwickelte daraus eine Freibeutermentalität. Da bin ich wieder typisch Dithmarscher. Ne? Ich klaute mir Wissen. Ich habe das alles gerafft. Und man weiß ja, wenn solche Dinge mit emotionalen Erlebnissen verbunden sind, dann sind die auch sehr tief abgespeichert. Deshalb sprudeln mir auch heute immer wieder diese alten Zitate hervor, weil die sind einfach mit Emotionen verbunden und die haben mein Weltbild total verändert. Ja, und wir wachsen an der Literatur von Arno Schmidt, habe ich mir einen Beruf angeeignet. Das ist mir eigentlich viel später erst klar geworden. Ich wurde zum Illustrator, weil die Literatur wurde eigentlich die Vorgabe meiner Bildvorstellung. Schlotter hatte selber schon sehr viele Bücher illustriert, der Don Quixote, sein umfassendstes Werk über 160 zweifarbige Radierplatten. Ich durfte daran mitarbeiten. Ich durfte daran mitarbeiten. Das war von 72 bis 79, 7 Jahre lang. Dann war ich wieder in Deutschland, weil ich wieder Geld verdienen musste. Ich konnte hier meine Miete nicht mehr bezahlen, musste Freunde anpumpen, konnte denen nicht garantieren, dass ich ihnen das Geld zurückgebe und. War hier oben ziemlich verzweifelt. Das war für mich jetzt nicht mehr das Wunderland, sondern ich habe immer gesagt, es ist ein Wunder, dass ich hier nicht verhungert bin. Das ist meine größte künstlerische Leistung hier in Dithmarschen. Schlotter erkannte das, schickte mir einen Scheck über 1000 D-Mark damals und da konnte ich mir einen kleinen gebrauchten VW von kaufen. Muss man sich mal vorstellen, das ging damals noch. War ein Schrottwagen, aber er fuhr. Und er schrieb, Sie müssen dort oben weg, bis Dithmarschen für Sie nur noch eine Wolke schlechter Luft ist. Wörtliches Zitat. Und es bildet ein Talent sich in der Stille, ein Charakter nur im Strom der Zeit. Das stand neben diesem Scheck. Und dann hat er mich als Meisterschüler eingenommen. Und das war dann schon, ja, definitiv Meisterklasse. Er stellte mir ein Haus zur Verfügung, El Fornet, der Backofen. Im Sommer wusste man auch, weshalb das Haus so heißt. Und besorgte mir eine Arbeit. Ich konnte also dort Geld verdienen. Ich habe für die Edition der Galeria Rembrandt in Alicante, Pedro Olivares war der Besitzer, durfte ich arbeiten, indem ich Radierung, inzwischen hatte ich das Handwerk erlernt, und zwar alle Techniken. Alle Techniken, von Vernimus bis zu Reservage, bis zu geschabten Aquatinta, das war Schlotters Anspruch. Wir ließen keine einzige Technik aus. Er warnte mich und sagte, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie ein aussterbendes Handwerk erlernen. Mich machte das eigentlich stolz, weil ich erlernte ja das Handwerk, das Dürer erlernt hatte, und das hatte sich über 500 Jahre auch nicht verändert. Und in diese Fußstapfen wollte ich auch technisch treten. Den Anspruch, den hatte ich und den hatte Schlotter auch. Er ohnehin hatte den schon längst erfüllt. Und ich wurde technisch dann auch, ich kann man ohne Eigenlob sagen, zu einem der wenigen, die diese Technik auch wirklich rundum beherrschen. Ja, ich machte dann eben am Vormittag einen halben Tag diese Brotarbeit, setzte die Skizzen und Aquarelle spanischer Künstler in Radierplatten um. Also durchaus eine handwerkliche Arbeitsteilung, die auch Tradition hat. Das hat man auch über Jahrhunderte gemacht. Hier kam eine Dimension hinzu, denn ich habe ein Mappenwerk für Antonio Quirós illustriert. Der war homosexuell, war von den Nazis in Paris geschnappt worden, in ein Konzentrationslager gesteckt worden und hatte dort spielende Kinder gezeichnet. Und diese Zeichnung, die der im KZ gemacht hat, habe ich als Deutscher in Radierung umgesetzt. Man kann sich leicht vorstellen, wie unsere Gespräche abliefen. Am Nachmittag bekam ich dann tatsächlich Unterricht anhand der Arbeiten von Eberhard Schlotter. Ich durfte also seine Radierplatten andrucken. Ich hatte die Obhut über zwei spanische Drucker, musste ab und zu mal nach Madrid fahren, um die Platten verstahlen zu lassen, und wurde dort mit mittelalterlicher Alchemie konfrontiert. Also der Verstahler, der hatte einen Verschlag mit Säuren, eine Alchemistenküche. Es war toll, also wie bei Harry Potter. Ich habe mich so gefühlt wie bei Harry Potter. Da hätte nur noch gefehlt, dass der einen entsprechenden Rahmen auf der Schulter gehabt hätte oder ein Uhu oder sowas. Ja, und der gute Mann ist später an Lungenkrebs gestorben. Und da wurde mir auch so langsam klar, dass diese Ingredienzien, mit denen wir zu tun haben, Salpetersäure, Eisen-3-Chlorid und so weiter, alles andere als gesundheitsförderlich sind. Und als ich dann später an Krebs erkrankte und die beiden Drucker, die Schlotter hatte, auch an Krebs erkrankt sind, Horst Janssen hat mal gesagt, als Radierer ist man ein freier Mensch, man kann sich den Krebs aussuchen, den man haben will. Wenn man mit Salpetersäure ätzt, dann kriegt man Lungenkrebs. Und wenn man mit Eisen-3-Chlorid ätzt, dann kriegt man Magenkrebs. Ja, und so liefen dann in Kiel in der Uniklinik später die Gespräche ab, als man mich nach möglichen Ursachen, krebserregende Substanzen und so weiter fragte. Ja, da war uns dann plötzlich klar, dass das doch miteinander zu tun hatte. Und ich war schon halb fertig mit einer Auftragsarbeit für eine spanische Edition Lanusa, und zwar die Carmina Burana. Die hatte ich halb fertig, als ich an Krebs erkrankte. Hab dann mein Werkzeug erstmal zur Seite gelegt, hatte ich genug damit zu tun, zu überleben. Und der drängte aber, der hatte Termine in dem Palau, heißt dort der Palast, der Kulturpalast in Altea, eine große Ausstellung, requiriert. Und die wurde von der UNESCO gefördert. Er bekam also dort Fördergelder dafür. Und ich war erst halb fertig. Da habe ich also eben zuliebe dann die Carmina Burana doch fertig gemacht. Das war aber schon nach 2000, und da waren wir schon wieder nach Dithmarschen zurückgezogen. Da schließt sich dann der Kreis.
Man sagt ja so, der Prophet im eigenen Lande gilt nicht viel. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich hier gemacht, als du zurück warst bis heute?
Ja, da schneidest du ein sehr schmerzhaftes Thema an. Wir waren in Altea mit einer anderen Verhaltensweise konfrontiert worden. Es lebten über 160 Künstler dort, also vom Balletttänzer zum Filmemacher, zum Komponisten, zum Radierer und, und. Und die Dialogsituation war so, wie man sie sich wünscht, so wie sie Henry Miller in Paris vorgefunden hat. Es gab auch Streit, aber die wurde dann in irgendeiner Bodega abends bei zwei, drei Flaschen Wein, notfalls auch unterm Tisch, noch wieder besiegelt. Und dann hatte man sich wieder lieb, und jetzt haben wir nach Dithmarschen zurück. Und hier wurden wir konfrontiert mit ich, an allen Ecken und Enden. Und ich war irgendwie persona non grata geworden. Wie das passiert ist, ist uns heute noch völlig schleierhaft. Wir bekamen plötzlich mit, dass uns hier alle Türen verschlossen waren, wo wir auch uns meldeten. Und ich hatte genug im Koffer, was man hier hätte ausstellen können. Es wurde einfach uns keine einzige Tür geöffnet. Stattdessen, ich kann das anders auch nicht ausdrücken, und meine Frau benutzt diesen Ausdruck auch wieder, immer mit Niedertrach. Mit Niedertrach und teilweise wirklich übler Nachrede. Und das leider auch aus dem Kollegenkreis. Es wurde wirklich, wirklich für uns hier nicht mehr möglich, in irgendeiner Weise auch kommerziell, wirtschaftlich zu existieren. Das war der Hauptgrund, weshalb wir eine eigene Galerie hier gegründet haben. Dadurch waren wir wieder autonom und konnten hier eben selber etwas machen. Wir sind jetzt in einer Situation, ich sag mal, ja, Missgunst bekommst du geschenkt, aber Neid musst du dir erarbeiten. Und wir haben tapfer durchgehalten bis eben zum 75. Geburtstag, dass wir eigentlich über den Dingen stehen müssten. Aber diese Verletzungen, die kommen eigentlich immer wieder nach vorne. Und die Zitate auch. Also meine Frau und ich, wir führen täglich Gespräche darüber, dass man das irgendwann auch mal aufarbeiten müsste, dass man das vielleicht mal beim Namen nennen sollte. Aber ich habe jetzt ein paar sehr würdige und wertschätzende Ausstellungen. Und ich möchte das jetzt nicht zu einem Tribunal verkommen lassen, aber wir werden das irgendwann machen. Wenn diese Ausstellungen vorbei sind, dann müssen wir auch ein paar Dinge bei Namen nennen.
Thema Ausstellung, das ist ein gutes Stichwort. Du hast zwei Ausstellungen im Moment anlässlich deines 75. Geburtstages. Eine große Ausstellung im Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf. Gerade wurde auch die Schimmelreiter-Ausstellung im Heimatmuseum in Marne eröffnet. Erzähl ein bisschen was über diese beiden Ausstellungen. Was sind die Unterschiede? Was kann man dort sehen?
Also eines haben sie gemeinsam, das haben sie auch noch mit einem dritten Museum gemeinsam, weil wir haben beschlossen, und ich muss da auch immer sagen, meine Frau und ich, dann solche Entscheidungen trifft man nicht alleine, da wir keine Kinder haben. Und ich sage immer, wir reiten in den Sonnenuntergang, das gehört also ganz prosaisch mit zu unserer Lebensplanung. Wir möchten nicht, dass unsere Arbeit irgendwann mal bei eBay landet, verschenken wir alle Mappenwerke an die Museen hier. Da kommen Hanerau-Hademarschen natürlich hinzu, Schimmelreiter. Storm hat in Hanerau-Hademarschen sein Wohnhaus gehabt und in den letzten 8 Lebensjahren den Schimmelreiter vollendet. Wir werden also die Ausstellung, die heute in Marne eröffnet wird, komplett mit allen Rahmen und Transportkisten dort dem Museum in Hademarschen schenken, übereignen. Das haben wir vorher schon gemacht mit Meldorf, wie du schon erwähnst, und auch mit Marne. Und in Meldorf auch noch weitere Mappenwerke, wie Marne auch. Dort haben sie auch den kompletten Faustzyklus, der im vergangenen Jahr auch ausgestellt wurde, mit 40 Radierungen. Camillian Burana geht auch noch nach Meldorf. Und vor allen Dingen auch Schule der Artisten von Arno Schmidt. Da würde ich gerne gleich noch was zu sagen, weil der spielt hier in Dithmarschen. Und da schließt sich auch wieder ein Kreis. Und wir geben das also an all die Museen ab. Und ich wurde in der vergangenen Woche merkwürdigerweise hier bei einem Buffet von einer Frau angesprochen, die sagte: Herr Rusch, ich habe in der Zeitung gelesen, Sie haben hier 3 Museen beschenkt, haben die ganzen Sammlungen dorthin gegeben, aber nicht nach Brunsbüttel. Und da habe ich ihr gesagt, es ist bemerkenswert, dass das jemandem auffällt. Ich habe gar keinen Plan dabei. Es ist einfach eine Abgrenzung, die sich ergeben hat, weil man hier mich eben auch abgelehnt hat. Und wenn es den Leuten auf diese Weise subtil klar wird, dass da etwas ins Ungleichgewicht geraten ist, dann ist mir das sehr recht, muss ich sagen. Ja, und Schimmelreiter hat mich mein Leben lang nicht verlassen. Gehörte auch eben mit zu meiner Schullektüre, aber später, als ich diesen Verlagsauftrag bekam und das Buch illustriert habe, da war ich Sklave des Textes von Theodor Storm. Als Illustrator muss man dann eben den Text auch widerspiegeln. Das war in der Nachkriegszeit immer ein Hauptargument für Verlage, diese Bücher, die man dann herausgab, eigentlich waren die Kostengründe, die wirklich tragenden Gründe, aber man sagte eben, man entmündigt den Leser. Weil wenn man dem jetzt ein Bild vorgibt, dann entwickelt er kein eigenes mehr. Beim Schimmelreiter war das jetzt glücklicherweise anders. Ich hatte am Anfang auch diese Ressentiments zu befürchten, aber dann wurde das in Korea herausgegeben und in Korea war man heilfroh, dass man diese Illustration hatte, weil man kannte keinen Deichbau, wie wir ihn kennen, man kannte keinen Deichgrafen. All diese Dinge, die waren denen völlig unbekannt und da bekamen die plötzlich einen tiefen Sinn. Der Dr. Eversberg, der damals der Nachfolger von Klaus Lage war, die Sturmgesellschaft lehnte mit eben diesen Argumenten auch meine Illustrationen ab. Lage war also einer der großen Kontrahenten. Und Dr. Eversberg hat sich dann danach, nach der Korea-Herausgabe, bei mir für Dr. Lage entschuldigt, dass wir da doch auf dem anderen und auf dem richtigeren Weg waren. Aber während dieser Arbeit, die ja auch über ein Jahr gedauert hat, sowas macht man ja nicht mal schnell, das sind über 80 Zeichnungen und viele Radierungen, die sehr arbeitsaufwendig sind, da haben mich einige Szenen nicht losgelassen. Szenen, die Storm zwar angeteasert hatte, ein Meister der Verblüffung und der Spekulation zwischen den Zeilen hat er immer den Leser kleine Rätsel aufgegeben und nicht aufgelöst. Das war die Grundlage, weshalb sich Sigmund Freud sehr mit Storm beschäftigt hat. Das Unbewusste und das, ja, das Heidnische und das Mystische, das zwischen den Zeilen durchaus zu lesen und zu entdecken war, wurde also beim normalen Lesefluss also nur von wenigen erspürt. Mich hatte das vollgepackt. Und da ich mich eben als Surrealist betrachte, das ist eben eine Arbeitsweise, wo man nicht nur das Gesehene berücksichtigt ist, sondern auch das, was hinter der Oberfläche am Wirken ist. Das ist für mich die wichtigste Inspirationsquelle. Und da war ist der Schimmelreiter voll mit Inspiration. In das Buch als Illustration passte das nicht, aber ich habe jetzt in den vergangenen Monaten, im ganzen vergangenen Jahr, habe ich große Bilder mit genau diesem für mich aufgesparten Themenkreis nochmal erneut interpretiert.
Und die sind gerade im Dithmarscher Landesmuseum zu sehen bis zum 5. Mai. Die Ausstellung heißt Von Göttlichem und Gottlosen. Was steckt dahinter, hinter diesem Titel?
Ich habe ja neben diesen erwähnten Werken habe ich auch Oskar Panizza illustriert. Das Liebeskonzil von Oskar Panizza ist tatsächlich blasphemisch. Und da habe ich mich gar nicht verbiegen müssen. Das ist mir gar nicht schwer gefallen, das zu illustrieren. Aber das kann man unter Gottlos durchaus einordnen. Und Carmina Burana ist ja das genaue Gegenteil. Carmina Burana ist nun eben sehr religiös. Also ich habe eigentlich beide Horizonte im Auge gehabt und es ist mir auch, ich gehe da wertfrei an diese Arbeit heran. Wenn sie mich inspiriert, ist mir jedes Thema recht.
Wechseln wir nochmal das Thema, komplett anders, aber genauso spannend, die Watt-Olympiade. Wie kam es denn dazu und hattest du damals geahnt, was daraus alles wird?
Nee, bei dem Vorläufer garantiert nicht, denn da haben wir lediglich ein paar Kisten Bier an den Deich geschleppt und haben Fußball im Schlamm gespielt. Das lag also weit, weit zurück. Als ich in Kiel in der Uniklinik operiert worden bin, am Zungengrundtumor, man hört das ja auch an meinem Sprechen, mir fehlt ein daumengroßes Stück Fleisch in der Zunge. Ich habe das mühsam wieder lernen müssen zu sprechen. Wurde mir irgendwann klar, bin mehrfach nachoperiert worden, bestrahlt worden, dass man mir definitiv mein Leben gerettet hatte. Denn das hätte schiefgehen können. Das ist so eine grauenvolle Zeit, wenn man auf die Befunde wartet nach einer Biopsie, ob da noch irgendwo im gesunden Fleisch noch Metastasen gefunden worden sind. Es ist grauenhaft, man macht eine Hölle durch. Und ich hatte ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, lag nun eben auch sehr lange Zeit auf Intensivstationen und habe mich dann erinnert an diese Spaßveranstaltung, Watt-Olympiade. Ich habe mir überlegt, wenn man das irgendwie hinbekommen würde, dort Eintritt zu verlangen und diesen Eintritt dann sinnvoll einrichten würde, weil als Krebsbetroffener fallen einem so nach und nach doch Manko-Bereiche auf. Unsere Kliniken hier in Dithmarschen sind hervorragend, aber es gibt dann doch irgendwelche Bereiche, da wäre man gerne doch ein bisschen profunder informiert. Und vor allen Dingen auch über neuere Forschungsergebnisse und. Man hat eben auch als Betroffener, Überlebender seine Ansprüche. Und mir schwebte schon lange vor, so ein Krebsberatungszentrum hier einzurichten. Das kostet aber viel Geld. Und das muss ja irgendwie erwirtschaftet werden. Und so reifte die Idee, dort in der Klinik diese Watt-Olympiade gänzlich anders aufzubauen, viel professioneller und eben auch so mit dem Anspruch, dass man Eintrittsgeld erheben könnte. Das war am Anfang, man stelle sich das vor, das waren 3 Euro. 3 Euro ist ja nun wirklich nicht viel Geld, die man auch durchaus ja als Spende auffassen könnte. Trotzdem haben sich da immer wieder Leute reingeschummelt, um diese 3 Euro nicht bezahlen zu müssen. Ich habe dann Mitstreiter gesucht. Alleine war das meiner Vorstellung nach überhaupt nicht zu bewältigen. Und ich habe riesengroßes Glück gehabt. Ich habe 2 Mitstreiter gefunden. Michael Behrendt, der wurde also ja im Grunde mein Spiegelbild in dieser Planungsphase. Und Oliver Schombarski, heute immerhin Bürgermeister von Büsum, der hat den Sportteil übernommen. Da ist er viel prädestinierter als ich. Und das wurde vom Start aus eine Erfolgsnummer. Es ist eben Bilderfutter für Fotografen. Wir hatten Pressevertreter von den größten Presseagenturen, von Reuters bis zu Associated Press hier am Deich. Und die Bilder wurden ohne Übertreibung um die Welt getragen. War für mich ein Wahnsinnserlebnis, Brunsbüttel plötzlich in kyrillischen Buchstaben oder in koreanischer Schrift oder in chinesischer Schrift irgendwo zu lesen. Aber es war definitiv so. Das Internet war voll davon und die Watt-Olympiade, die wuchs von Jahr zu Jahr. Hinzu kamen dann noch die Wattstock-Konzerte, weil ich habe sehr viele Freunde unter Musikern, allen voran Fury in the Slaughterhouse. Und die haben alle umsonst immer für uns hier gespielt, pro bono, und das Geld immer gespendet. Und so sind im Laufe der Jahre über 700.000 Euro zusammengekommen, die wir alle bis auf den letzten Cent hier in Krebsvorsorge, in Einrichtungen, auch in Hospiz, Palliativstationen, überall wieder investiert haben. Dafür habe ich immerhin das Bundesverdienstkreuz bekommen. Dafür, nicht für meine Malerei.
Was hat das mit dir gemacht, als du, ich glaube 2021 war es, das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hast? Ist das nochmal auch eine Art Anerkennung, Wertschätzung, auch wenn du sagst, für dein ehrenamtliches Engagement für die Krebsgesellschaft und für Krebspatientinnen und Patienten, aber vielleicht auch so ein bisschen, ja, strahlt das auch auf dein künstlerisches Schaffen?
Ach, das ist eigentlich weniger, aber dass dieses soziale Engagement bemerkt wurde, das hat Günther auch in seiner Rede dort eben anstehen lassen, dass man als Ehrenamtler das eben nicht heimlich irgendwo im Hintergrund macht, sondern dass es auch reflektiert wird, dass es auch Würdigung findet und vor allen Dingen auch vielleicht ein bisschen zum Leitbild für andere dann eben wird. Jeder hat ja seine Leitbilder. Ich habe auch eins. Mein Leitbild ist Karl-Heinz Böhm. Und Karl-Heinz Böhm durfte ich mal kennenlernen, weil der war Freimaurer und ich bin ja auch Freimaurer. Und der hat eben Menschen für Menschen in Addis Abeba in Äthiopien aufgebaut. Ich habe einen sehr engen Kontakt dazu, zu der Organisation heute auch noch. Und der kam einmal im Jahr rüber nach Deutschland und er war auch Rotarier, war Lions-Mitglied, Freimaurer, also in allen Sozialverbänden, die man sich vorstellen kann, war Mitglied. Und kam hier, um Geld abzuholen, diese Spenden einzusammeln und reiste mit schweren Koffern wieder zurück nach Äthiopien. Und er hatte nichts anderes eingesetzt als seine Prominenz. Und dadurch war er für mich das ideale Leitbild, denn als Künstler hat man ja auch eine gewisse Prominenz. Und eben auch ein gutes Netzwerk, auch mit Musikern und mit anderen Künstlern. Und ich meine, das habe ich über die Jahre ganz geschickt und schlitzohrig immer eingesetzt.
Ja, das schätzt man an dir. Jetzt bist du 75 geworden. Bist du damit auch, ich sag mal, altersmilde geworden? Hast du heute einen anderen Blick auf das Leben, vielleicht auch ein bisschen auf die Kunst? Hat sich dieser Blick verändert?
Auf die Kunst weiß ich nicht. Ich bin von meinem Lehrer damals ja auch so ein bisschen indoktriniert worden, der dieser Vermeide-Kollegen-Schelte. Interessiere dich nicht für den Kunstmarkt. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Lass die anderen das machen, was sie wollen. Also insofern gibt es da keinen Grund, irgendetwas zu revidieren. Das ist alles in Ordnung. So diese Parameter, die lassen wir alle so bestehen. Altersmilde stimmt schon, weil man hat ja auch viele Leute überholt. So ist es eben, wie ich schon sagte eben. Und es ist es auch nicht mehr wert, sich in irgendeiner Weise um irgendetwas zu echauffieren oder zu streiten. Unser Pfad ist beschritten. Der ist schlüssig, wir haben uns nicht verleugnet. Wir sind authentisch geblieben. Wir haben Kompromisse gemacht auf diesem Weg. Das wäre anders nicht möglich gewesen, weil wir haben ja auch unsere gesamte wirtschaftliche Existenz darauf aufgebaut. Ich war 22, als ich damals den Beruf hingelegt habe. Das heißt also, das ist ein halbes Jahrhundert, dass wir nur ausschließlich, absolut und ausschließlich von meiner Kunst leben. Und wenn ich mal Kritik bekomme, das ist nicht selten, dann kommt sie ja meistens von Kunstkollegen, meistens auch von den Kollegen, die Kunsterzieher geworden sind, die durchaus andere Kompromisse gemacht haben, um existieren zu können. Dann nehme ich sie an die Hand, gehe mit ihnen vor dieses Haus und sage, schau dir mal dieses große Haus an. Jeder einzelne Stein ist bezahlt mit meinen Bildern. Wir haben keine Zuschüsse bekommen. Ich habe keinen Mäzen gehabt. Ich habe keine Fördermittel beantragt. Selbst während Corona habe ich keine Fördermittel beantragt. Wir haben immer nur auf uns selber vertraut. Und wenn die Banken mal kamen und wollten, dass wir irgendwo investieren in irgendetwas, hat meine Frau immer gesagt, wenn wir in irgendwas investieren, dann in uns.
Gibt es noch etwas, was du noch gerne machen würdest? Hast du noch irgendwo drauf Lust, ein Projekt zu vollenden, anzufangen, neu damit zu starten? Wie sieht das aus?
Eines. Das ist mein großes Problem. Ich platze vor Bildideen. Mein Lehrer hat mir damals gesagt, wenn Sie 50 sind, dann müssen Sie das mit der Kreativität bewältigt haben. Danach wird es seltener mit den kreativen Ideen. Das Handwerk bleibt Ihnen unbenommen, aber die Kreativität, die wird dann weniger. Und genau in diesem Punkt hat er sich fürchterlich getäuscht. Weil ich wach manchmal nachts auf und habe Bildideen und mache Skizzen und Notizen und ich habe so wahnsinnig viel ungemalte Bilder im Kopf. Und ich bin auch deshalb derartig fleißig. Dieses letzte Ölbild, das habe ich in 3,5 Wochen gemacht. Da habe ich früher fast 3 Monate für gebraucht. Das hat was mit Panik zu tun. Das hat was mit Lebensalter Panik zu tun. Und ich habe eine Situation erlebt vor einigen Wochen. Ich habe mir mit der linken Hand einen Tee eingeschüttet und habe mit der rechten Hand weitergemalt. Und es ist mir erst in dem Moment bewusst geworden, als ich auf die rechte Hand zurückschaute. Ich bin runtergegangen und habe zu meiner Frau gesagt, du, ich fasse es nicht. Ich habe mir eben beim Malen zugeschaut. Es klingt unglaubwürdig, aber es ist definitiv so. Ich habe eine Routine in der Malerei. Ich male Ölbilder, so wie andere Leute Briefe schreiben. Ich könnte eins nach dem anderen jetzt, wie am Fließband malen. Da muss man 75 werden, um dieses Handwerk wirklich im Griff zu haben.
Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Jens, für das Gespräch.
Die Ausstellung von Göttlichem und Gottlosem ist aktuell noch bis zum 4. Mai im Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf zu sehen. Als Finissage findet dort um 15 Uhr ein Meet the Artist statt, bei dem Jens noch einmal mit dem Leiter des Museums, Alexander Eggert, über sich und sein Werk spricht. Die Ausstellung im Mahner Heimatmuseum wird am heutigen Samstag eröffnet und ist dann noch bis zum 22. Juni zu sehen. Sie wird umrahmt von verschiedenen Extraveranstaltungen. Danach wandert die Ausstellung nach Lunden und Hanerau-Hademarschen.
OK im Gespräch. Zwischen Küste und Klönschnack.